trenne zum Beispiel Leistung vom Ergebnis. Das ist so ein Perspektivwechsel im Stressmanagement. Also, dass du dir klar machst, du bringst die Leistung, die du kannst. Du gibst immer dein Bestes. Und damit ist es aber auch gut. Und dein Erfolg oder das Ergebnis wird von anderen bewertet.
Herzlich willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise. Von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören.
In dieser Podcast-Folge ist die wundervolle Manuela Ortmann im Inspirationstalk. Manuela ist Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung und Trainerin für Stress- und Burnout-Prävention. Von außen betrachtet hatte sie viele Jahre lang eine sehr erfolgreiche Karriere. Doch innerlich hat sie sich leer und ausgebrannt gefühlt und das ständige Gedankenkreisen wollte einfach nicht stillstehen. Erst als ihr Körper sowie der Verlust einer nahestehenden Person sie zum Innehalten zwangen, hat sie begonnen, radikal umzudenken. Manuela begleitet inzwischen Menschen in ein selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben und bringt mentale Gesundheit in Unternehmen und kommunale Betriebe. Durch die Arbeit mit dem inneren Kind hat sie selbst erfahren, dass jeder Mensch sich durch Selbstliebe sehr, sehr viel geben kann und die Wunden der Seele heilen dürfen. Im Interview sprechen wir darüber, warum gerade in stressigen Phasen ein achtsamer und liebevoller Umgang mit sich selbst essentiell sind. Wie man destruktive Glaubenssätze erkennt und transformiert, damit man sich nicht länger selbst im Weg steht. Und warum Affirmationen alleine nicht reichen. Und warum die Gefühle dabei eine sehr entscheidende Rolle spielen. Liebe Manuela, herzlich willkommen im Intuitionsgeflüster-Podcast.
Hallo und ganz, ganz lieben Dank. Hallo Christine. Es freut mich unglaublich, dass ich da sein darf. Und deine Anmoderation war wirklich so weitreichend, dass ich da schon dachte, ja, das ist es. Genau das ist es und das bin ich. Danke dafür.
Sehr schön. Dann habe ich das gut auf den Punkt gebracht zum Einstieg. Und wir wollen natürlich noch richtig tief eintauchen heute in deine Erfahrungen, in dein Leben. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du mit uns heute alles teilen wirst. Du hattest in deiner Kindheit eine traumatische Erfahrung gehabt. Du warst ungefähr 4 Jahre alt und das war der Moment in deinem Leben, wo du dich von deinen Gefühlen abgeschnitten hast. Wie genau hat sich das geäußert? Was hat sich da in deinem Leben verändert?
Also ich war tatsächlich im Alter von 4 in einem Kinderheim. Es gab medizinische Gründe, das war eine Indikation. Ich konnte das Wasser nicht halten bei Nacht und damals war das war in den 60er, Anfang 70er Jahre, damals war das einfach die Indikation, da stimmt was mit der Blase nicht, also wurde ich in ein Kinderheim gebracht. Für 3 Wochen, mit 4 Jahren weißt du nicht, wie lang 3 Wochen sind. Also ich hatte keine Vorstellung und ich war dort alleine. Alleine unter Kindern, also nicht ganz alleine, aber alleine ohne Eltern und ohne meinen großen Bruder. Dieses Heim wurde von Nonnen geführt und das waren Nonnen, die einfach auch so in der Nachkriegszeit groß geworden sind, die tatsächlich das Funktionieren alle ganz gut konnten und nach Regeln leben und arbeiten. Für Kinder war da dann nicht viel Raum für Nähe, Wärme, Geborgenheit, ja, oder einfach auch wirklich Zuwendung. Natürlich durften wir spielen und wir bekamen Mahlzeiten, aber wir mussten wirklich Regeln befolgen und wenn da irgendwas schiefgegangen ist, gab es eben auch Strafen. Und da habe ich diese 3 Wochen verbracht und dachte, gut, ich funktioniere einfach. Also ich weiß gar nicht bewusst, ob ich das so gedacht habe, aber ich werde das gemacht haben, wie man mich da haben wollte, um diese Zeit möglichst schnell rumzubringen. Und dann hat mir der Arzt, es gab Ärzte, 2, 3, an einen kann ich mich noch gut erinnern, der hat mir dann eine Nacht oder einen Tag, bevor meine Eltern kamen, um mich abzuholen, hat er mir dann gesagt, morgen kommen deine Eltern, dann darfst du nach Hause. Jetzt ist alles gut und genau, die werden dich abholen. Und in der Nacht muss ich Masern entwickelt haben. Damals wusste ich das nicht. Ich weiß nur, wie am nächsten Morgen meine Eltern, ich konnte sie sehen aus meinem Kinderzimmerfenster auf den Hof fuhren. Ich kannte das Auto gut. Mein Bruder war mit drin. Sie stiegen aus und da kam auch der Arzt schon auf sie zugelaufen. Das habe ich vom Fenster aus beobachtet. Und ich dachte, okay, also nichts habe ich gedacht damals. Ich habe es einfach beobachtet. Aber der Arzt hat ihnen irgendetwas gesagt, was die Mimik meiner Eltern hat erstarren lassen. Und sie schauten irgendwie noch hoch zu meinem Fenster, stiegen wieder ins Auto ein und fuhren weg. Und da ist in mir einfach was zerbrochen. Der Grund war, diese Masern waren damals natürlich auch eine Epidemie und die haben mich für ein weiteres, die haben mich erst mal isoliert und für weitere 3 Wochen in diesem Kinderheim behalten, bis die Masern ausgeheilt waren. Das war damals sehr, sehr strikt. Das heißt, ich war nicht nur verlassen von meinen Eltern, sondern ich wurde auch noch in ein Einzelzimmer unter Quarantäne gestellt. Und was sich da dann abgespielt hat in mir, kann ich nur so beschreiben, ich hatte Todesangst. Erstens verstand ich als Kind nicht, was das, warum, was da passierte, wieso meine Eltern mich nicht mitnehmen, wollen die mich nicht mehr? Das waren sicherlich Fragen, die sich mir aufgedrängt haben. Werde ich nicht geliebt? Wieso lassen die mich hier zurück? Was passiert hier? Und ich weiß noch, dass man mich versucht hat, zum Essen zu, nicht zu zwingen. Die haben mich nicht gezwungen, aber ich habe nicht mehr gegessen. Ich habe aufgehört zu funktionieren. Also ich lag in meinem Bett, hatte die Decke über mich gezogen, war zusammengerollt und habe einfach nur versucht zu überleben. Das, so rückblickend war das Gefühl damals. Und ich glaube, nach 2, 3 Tagen haben die mir einfach dann wirklich löffelchenweise Suppe eingeflößt. Irgendwann bin ich wahrscheinlich wieder zu Kräften gekommen, auch aufgestanden. Aber in mir drin ist, ich denke, mein Herz war gebrochen, wenn man das nach außen so beschreiben mag. Also ich habe mich von meinen Gefühlen damals abgeschnitten, weil ich es nicht mehr fühlen konnte. Man geht ja da dann in einen, das weiß man in der Psychologie heute, in einen Überlebensmodus, wenn so ein Trauma passiert. Und dieser Überlebensmodus kann nur so funktionieren, indem man eben Gefühle unterdrückt, indem man diese nicht mehr zulässt, nicht mehr fühlt und dann tatsächlich wieder zu einem Alltag findet oder in einen Alltag übergeht, ja, wo man dann überleben kann. Und das muss damals passiert sein.
Und so im Nachgang, wie hat sich das dann auch auf dein weiteres Leben ausgewirkt, wenn man jetzt so auf die rückblickend dann nochmal draufschaut? Weil es ist ja auch nicht einfach, ne, die Eltern holen einen dann wieder ab und alles ist gut, sondern man nimmt diese Erfahrung ja mit. Das ist ja dann tief verankert, ne? Also Todesangst, das ist ja, ich finde, eine der intensivsten Erfahrungen überhaupt.
Gebe ich dir völlig recht, natürlich, die sind dann gekommen, haben mich abgeholt 3 Wochen später, da hat sich sicherlich Erleichterung breit gemacht. Aber was sich in mir für eine Überzeugung tatsächlich gefestigt hat, war, ich muss leisten, um geliebt zu werden, beziehungsweise ich bin nicht geliebt, also nicht per se, ich wurde da einfach zurückgelassen. Und ich muss, ja, leisten, um geliebt zu werden, sagte ich schon, aber ich muss mich so verhalten, wie andere mich oder wie andere mich meinen, wie andere mich wollen, wie andere das für mich vorgesehen haben. Deshalb, nachdem meine Eltern mich zurückgeholt, also abgeholt haben, habe ich per se immer funktioniert an oder habe angefangen zu fühlen und zu spüren, wie andere mich gerne haben wollen. Also dieses, das ist ja das, was man im Außen auch manchmal so macht. Man versucht zu spüren, wie muss ich jetzt sein, damit ich geliebt werde? Wie muss ich mich jetzt verhalten, damit ich nicht geschimpft werde? Wie muss ich jetzt, ja, Dinge einfach tun, damit ich vielleicht nachher auch mal auf den Schoß darf. Eine ganz prägnante Situation mit meinem Vater. Ich liebe meinen Vater. Mein Vater war mein Held und ich war seine kleine Prinzessin. So auch in diesem Außen. Also er hat mich Mäuschen genannt. Und ich weiß aber noch sehr gut, er war den ganzen Tag bei der Arbeit und ich habe abends immer schon hingefiebert zu dem Zeitpunkt, wenn er nach Hause kommt, weil er eben mein Held war. Und immer wenn er nach Hause kam, hat er sich zunächst auf diese kleine braune Eckbank in unserer Wohnküche gesetzt und von seinem Tag erzählt. Und für mich war das immer die Gelegenheit, mich auf seinen Schoß zu stehlen. Und mein Vater war so der, der mir näher war, weil auch meine Eltern waren funktionierende, sie waren wunderbare Eltern, aber sie waren sehr im Funktionieren-Modus. Auch weil sie nicht in ihren Ursprungsfamilien groß geworden sind. Also auch die haben Liebe nicht so widerfahren oder erfahren, wie vielleicht heute der eine oder andere das eher kennt. Und wenn er mich dann auf den Schoß genommen hat, dann war das für mich ein, dann war das okay, dann war ich gewollt, dann war ich geliebt, dann war ich habe dann Wärme und Geborgenheit erfahren. Aber wie so oft hat er auch an jenem Tag immer wieder oder halt immer wieder gesagt, nee, warte, ich brauche noch einen Moment. Oder aber auch, Mäuschen, würdest du mir schnell im Keller ein Fläschchen Bier holen? Und dieser Keller war so dunkel und der war so modrig und ich hatte Angst im Dunkeln, ne? Hatte vielleicht auch mit der Zeit zu tun und ich wollte ungern in diesen Keller gehen. Ich habe es dennoch gemacht. Ich habe meine Angst überwunden, aus dem Gefühl heraus, danach geliebt zu werden. Also habe ich dieses Fläschchen Bier geholt, habe es ihm gebracht, durfte auf den Schoß und habe mich dann geliebt gefühlt. Also das sind dann so Erfahrungen und es waren nicht nur die einzige Erfahrung, da gab es ganz viele davon, auch im Umfeld mit oder im Umgang mit anderen Menschen, mit engen Bezugspersonen, mit Freunden, mit Lehrern, immer wieder das Gefühl, ich muss da mal hinspüren, was will der jetzt von mir? Dann bin ich so. Also ich war nicht mehr ich. Das will ich eigentlich damit sagen. Und ich war weit weg von authentisch zu sein, ne? Sondern ich habe eigentlich immer Rollen gespielt.
Das kennen ja auch ganz viele, ne? Du hast diesen Glaubenssatz gerade gesagt, nur wenn ich leiste, dann bin ich wertvoll, dann bin ich geliebt, ne? Da hat jeder ja so andere Erfahrungen gemacht in seiner Vergangenheit. Würdest du sagen, dass das auch sehr mit reinspielt in diesem Thema, dass Menschen deswegen sehr, sehr viel leisten, sehr viel Stress ausgesetzt sind, eben dieser Glaubenssatz?
Ja, eindeutig ja. Es gibt ganz viele Menschen, die genau dann Stress entwickeln, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen eben jetzt leisten, damit sie Anerkennung bekommen. Ist ja im Business-Kontext ganz arg. Anerkennung vom Chef, Anerkennung von der Abteilung, Anerkennung von den Kollegen. Und da kommen die dann wirklich in einen Stressmodus und finden da oft keinen Ausgang mehr.
Was sind da, ne, ist ja mentale Gesundheit da auch sehr, sehr wichtig, auch gerade weil du es gerade angesprochen hast, Unternehmen oder die kommunalen Betriebe. Was gibst du den Leuten damit, wenn du da Vorträge hältst oder mit denen zusammenarbeitest?
Tatsächlich versuche ich Ihnen erstmal die inneren Antreiber, die wir ja alle kennen, klar zu machen, welche es da gibt. Versuche die dann einfach auch wirklich mal hinspüren zu lassen oder sich mal Gedanken dazu zu machen. Ich bin jemand, der dafür plädiert, das immer schriftlich zu machen. Welche Sätze kommen dir im Zusammenhang mit diesem inneren Antreiber bekannt vor? Welche kennst du womöglich von woanders her? Welche hast du unter Umständen in deinem bisherigen Leben, beim Heranwachsen, in deiner Kindheit immer wieder gehört? Sowas wie beeil dich oder streng dich an oder halt dich zurück, du musst demütig sein, was auch immer, Mädchen, sei gefällig. All diese Dinge. Und da kommen dann schon die Erkenntnisse. Und wenn die dann das mal erkannt haben, dann kann man da ganz anders damit umgehen. Dann würde ich einen Schritt weitergehen und sagen, und jetzt versuch da mal einfach wirklich entweder loszulassen, das ist am Anfang nur schwierig für manche, oder dann einfach mal die Perspektive zu wechseln.
Was kann denn da entstehen, wenn man die Perspektive wechselt, Manuela?
Dann kannst du tatsächlich sagen, trenne zum Beispiel Leistung vom Ergebnis. Das ist so ein Perspektivwechsel im Stressmanagement. Also, dass du dir klar machst, du bringst die Leistung, die du kannst. Du gibst immer dein Bestes. Und damit ist es aber auch gut. Und dein Erfolg oder das Ergebnis wird von anderen bewertet. Und insofern, also das hier einfach mal zu trennen, das ist schon mal ein ganz anderer Perspektivwechsel. Oder dich wirklich rauszuzoomen aus einer Situation, wo du gerade wieder da drin hockst in diesem Strudel, zu sagen, okay, was wäre das Schlimmste, was dir genau jetzt passieren kann, wenn du das jetzt einfach mal loslässt oder gut sein lässt? Lass es einfach mal sein und geh nach oben oder an einen anderen Ort, setz dich auf einen anderen Stuhl und dann schau dir das an. Was wäre da jetzt das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du das jetzt nicht zu Ende bringst, wenn das jetzt nicht perfekt ist, wenn das jetzt nicht zur Gänze erledigt ist, du einfach heimgehst, den Bleistift hinlegst und morgen weitermachst, was wäre das Schlimmste, was dir passiert? Natürlich würdest du nicht sterben. Und natürlich würdest du nicht deinen Job verlieren. Und natürlich würdest du nicht deine ganze Anerkennung verlieren. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, sich dessen klar zu werden, den Weg, den kann ich unterstützen, da kann ich begleiten und wirklich helfen durch führende Fragen.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, loslassen, das klingt immer so einfach, ne? Was ist denn da dein Tipp, wie man sich diesem Prozess des Loslassens nähern kann? Gerade wenn man sagt, ne, mir fällt das so schwer, weil oftmals ja auch ne, dieses Kontrollbedürfnis da ja ganz stark ausgeprägt ist. Das ist ja auch so ein Antreiber, Perfektionismus, Kontrolle behalten zu wollen. Wie kann man es denn schaffen, loszulassen?
Also ich habe wirklich damit angefangen, mir genau diese Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn da nicht steht, dann werde ich sterben. Dann weiß ich, dass mir nichts passieren kann. Also nichts im Sinne von nichts Schlimmeres, nichts Dramatisches. Und dann habe ich, das war eine Methode, mit der ich da ganz gut zurande gekommen bin, gerade am Anfang, um mich aus dem Gedankenkarussell rauszuholen. Und dann war aber da auch noch hier das Thema, einfach dankbar zu sein. Das ist jetzt zwar weit hergeholt, aber das hat mir sehr, sehr geholfen, mich dann, wenn ich im Stress war, wirklich zurückzunehmen, in die Atmung auch zu gehen. Das gehört noch dazu. Das ist eigentlich auch immer das Wichtigste, weil wir im Stress ja auch ganz flach nur atmen. Und der Stress dadurch noch erhöht wird, was uns auch oft nicht klar ist. Also im größten Stresstunnel konnte ich das schaffen, hat natürlich Übung gebraucht, Christine, so wie alles, ne? Wir müssen da wirklich langsam hingehen und tatsächlich üben. Aber auch da kann ich eben diese Menschen begleiten und immer wieder mit Impulsen dafür sorgen, dass die das dann auch wirklich tun. Also rausnehmen, wirklich in den Bauch atmen, die Füße spüren. Das hat ja was mit Erdung auch zu tun, aber auch mit diesem bewussten sich umlenken und ablenken, raus aus dem Kopf in den Körper. Und dann nach der Atmung zu sagen, okay, ich bin hier, ich sitze an einem Schreibtisch, dafür bin ich ja schon mal dankbar. Ich habe einen Job, ich habe ein Leben, ich habe eine Gesundheit, ich habe Kollegen, ich habe Kinder, was auch immer dir dann in dem Moment einfällt. Und auch da muss ich immer wieder ermuntern, weil ich weiß, dass das am Anfang natürlich nicht, da fällt dir nicht sofort 20 Sachen ein. Aber es dürfen banale Dinge sein, weil wir uns das viel zu selten bewusst machen. Deshalb, egal was dir da gerade einfällt, auch wenn du diese Schreibtischplatte jetzt mal in der Hand hast, oder du hast einen Stift in der Hand oder deine Kaffee oder deine Teetasse, auch dafür kannst du dankbar sein. Und einfach nur für dieses bewusste Atmen, weil der Atem, der beatmet uns ganz automatisch den ganzen Tag über 24/7. Also, ne, in jeder Sekunde, in jeder Minute ist der Atem für uns da und hängt direkt mit dem Herzen zusammen, also mit der Herzregion und mit dem Organ Herz auch, welches von Anbeginn für uns schlägt. Das sind die Dinge, die ich am Anfang mir echt bewusst machen musste. Und das, ja, hat dann einfach Übung gebraucht und dann hat, das geht dann in den Alltag über und natürlich kann ich es heute auf Knopfdruck abrufen, aber dahin möchte ich natürlich auch meine Klienten bringen.
Ja, absolut. Ganz, ganz wichtig, ne? Weil man ist so schnell in diesem Strudel drin und gerade wenn man so im Stress ist, dann nimmt man ja auch gar nicht mehr so viel links und rechts wahr, sondern ne, man ist dann wirklich in diesem Überlebensmodus ja auch so ein bisschen. Und da ist es so, so wichtig zu sagen, okay, ich kann da aber bewusst aussteigen. Also überhaupt erstmal für sich diese Option zu haben, weil viele Menschen, ne, die fühlen sich ja dann, oh, ich kann ja gar nichts ändern, so ein bisschen als Opfer der äußeren Umstände. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig zu sagen, nee, du hast die Macht über dein Leben, du hast die Entscheidungskompetenz zu sagen, ich steige jetzt aus diesem Gedankenstrudel.
Ja, und dazu möchte ich aber gerne noch sagen, das hast du gerade schon fast angedeutet, es muss natürlich schon von selber passieren. Also der Wille muss da sein. Ich muss das wollen. Wenn ich jemand bin, die gibt es ja auch Menschen, die gerne in einer Opferhaltung sind, weil sie sich darüber identifizieren oder ihre Bestätigung holen. Da kann auch ich nicht viel tun. Da können wir auch nicht viel tun, die Coaches, sondern tatsächlich, es muss wirklich ein Wille da sein, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, das Leben per se sich einfach ein Stück weit verbessern zu wollen oder leichter zu machen auch, diesen Stress abbauen zu wollen. Und wenn dieser Wille aber da ist, dann genau, kann man genau das tun, was wir gerade besprochen haben. Dann kann man aktiv einen Stopp reinsetzen, einen Türsteher hinstellen oder was auch immer, der dann da wirklich dann auch funktioniert.
Absolut, so wichtig. Und wir hatten ja jetzt schon diesen Glaubenssatz, ne? Nur durch Leistung werde ich geliebt, bekomme ich Anerkennung. Was sind denn noch so Glaubenssätze, die dir in deiner Arbeit begegnen, wo du sagst, das kennen viele Menschen oder ne? Das ist so ein wiederkehrender Glaubenssatz?
Ja, der ich bin nicht gut genug und ich muss perfekt sein. Das sind, also ich glaube, das sind wirklich die meisten. Ich muss leisten, um geliebt zu werden. Ich bin nicht gut genug oder ich muss perfekt sein. Also ich muss abliefern, leisten. Das sind so die mir eigentlich ständig begegnen. Und tatsächlich sind sie trotzdem dann im Umgang unterschiedlich zu behandeln. Dieser ich bin nicht gut genug hat einfach ganz viel mit einem ja geringeren Selbstwertgefühl zu tun. Diese Menschen haben in der Kindheit einfach oft genug gehört, das kannst du noch nicht. Das musst du erst noch lernen oder werd du erst mal groß oder sei vorsichtig, da habe ich Angst um dich, das darfst du nicht. All diese, ja, Limitierungen, was anderes waren es ja nicht, haben dieses Kind nicht in einen Selbstwert gebracht, den es gebraucht hätte, den es auch heute noch braucht, um wirklich für sich einzustehen, für sich Entscheidungen zu fällen, die gut für ihn oder sie sind, sondern die haben immer dieses Zaudern, immer dieses, die Unsicherheit, mache ich das jetzt richtig? Geht das so in Ordnung? Komme ich dahin? Also die, genau, begegnen mir viel. Da kann man aber ganz viel tun mit der Arbeit mit dem inneren Kind.
Ja, und bevor wir zum inneren Kind kommen, würde ich gerne noch den anderen Glaubenssatz kurz besprechen, diesen, ich muss alles perfekt machen, weil das ist ja auch was, den kenne ich sehr gut, aber ich mag da auch mal gerne deine Perspektive dazu hören.
Genau, das wollte ich nämlich sagen, das kennst du sehr gut. Wir kennen uns ja nun schon eine Weile. Der Perfektionist hat ganz, ganz lange auch in dir gewirkt. Und ja, bei Menschen, wo der Perfektionist im Vordergrund ist, da geht es einfach wirklich ums Loslassen. Und Genau, und dieses Loslassen, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise üben. Man kann natürlich jeden einzelnen Satz, der zum Perfektionisten gehört, wie zum Beispiel, wenn der jetzt am Abend einfach nicht aufhören kann in diesem Tun, in diesem Funktionieren, dann darf man mit dem vielleicht einfach wirklich mal hingehen und sagen, der Satz, der jetzt in dir wirkt, da gibt es ja die wunderbare Byron Katie mit The Work, dass man da die einzelnen Sätze tatsächlich überprüft. Was passiert, wenn du diese Überzeugung tatsächlich spiegelst, also sie quasi gegen dich richtest, um da diesen Menschen auch bewusst zu machen, weißt du, dass du dir da wirklich nicht nur das Leben super schwer machst, sondern dass du durch diese Anstrengung einfach auch krank werden kannst? Also Perfektionisten neigen tatsächlich auch zu ganz, Autoimmunerkrankungen, würde ich sagen, findet man da ganz viel. Schilddrüse, aber auch diese ganze Morbus-Geschichte findet man bei den Perfektionisten, weil sie einfach immer diesen Standard erreichen müssen und sich so stark immer anstrengen, dass sie eigentlich permanent im Stress sind. Kannst du das so wiedergeben oder?
Ja, also dieses permanente hohe Drucklevel einfach, ne? Bei egal bei was, was man tut, immer wieder diese, man will eigentlich alle anderen irgendwie übertreffen am besten noch.
Genau, und dieser hohe Druck führt dann eben letzten Endes auch zu Erkrankung. Deshalb, da muss man wirklich umsichtig und ich denke auch wirklich mit viel Übung rangehen, um einzelne so ganz starke antreibende Sätze tatsächlich zum Beispiel mit The Work zu überprüfen. Oder auch, Druck kann ja auch viel entstehen bei Perfektionisten, weil das ja in der Kindheit von vielen Menschen erwartet wurde und man das ja da dann übernommen hat, dass man diesen Menschen, die einem da in dem Fall nicht gut getan haben, dass man denen auf einer energetischen Art und Weise einfach verzeiht. Das kann zu Loslassen, zu Heilung und zu inneren Erleichterung führen. Da gibt es dieses wunderbare hawaiianische Ritual Ho'oponopono zum Beispiel. Das sind so Dinge, die ich mit Perfektionisten mache und dann aber auch tatsächlich Persönlichkeitstests, wie zum Beispiel das DISC-Modell oder Enneagramm. Das kennst du auch, das sagt jetzt wahrscheinlich draußen nicht so vielen was. Aber man kann einfach gucken, zu was neigt man, um dann da wieder anzusetzen bei dieser perfektionistischen Persönlichkeit. Und dann, also ja, da, das bedarf ein bisschen mehr tatsächlich Arbeit und Übung, um Perfektionisten aus dieser Spirale rauszuholen. Und dann am Ende einfach das Loslassen zu trainieren, zu üben.
Aber und das ist ganz wichtig, es ist möglich. Man kann sich verändern, das ist ganz wichtig zu sagen. Und genau, ganz gleich, was für Erfahrungen wir aus der Kindheit hatten, wir dürfen uns jetzt eben auch entscheiden, eine neue Realität zu kreieren. Und deswegen ist auch die Arbeit mit dem inneren Kind so wichtig. Und da würde ich jetzt gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Sag erstmal gern eingangs für all diejenigen, denen das überhaupt noch kein Begriff ist, was ist denn das innere Kind oder wofür steht das?
Ganz kurz wollte ich noch gerne einen Satz sagen, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, nicht, dass das anders rüberkommt. Jeder kann seine Glaubenssätze transformieren. Jeder. Es ist für jeden möglich, nur eben, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, der Wille muss da sein. Aber es ist völlig egal, welchen inneren Antreiber du hast. Auch du da draußen kannst jederzeit tatsächlich einfach einen Cut machen, einen Stopp einlegen und sagen, und jetzt möchte ich das so nicht mehr, ich möchte es anders. Dann müssen wir Coaches einfach, oder dein Zuhörer, darf dann einfach sich an irgendjemand wenden, der ihm da wirklich helfen kann. Das ist für jeden möglich. Genau, das war jetzt so wichtig. Die Arbeit mit dem inneren Kind. Das innere Kind ist das, was in uns entstanden ist. Ich nenne es gerne diese Brille, durch die wir schauen oder durch die wir auf die Welt schauen. Das innere Kind ist ein Synonym für Intuition, für dein Unterbewusstsein, welches und für die Prägung, die entstanden ist. Teilweise auch Muster, die entstanden sind, weil du eben in deiner Kindheit immer wieder Sätze gehört hast, wie jetzt die inneren Antreiber, oder sei perfekt, sei lieb, sei anständig, aber auch beeil dich. Solche Dinge. Und wenn du das immer wieder gehört hast, dann hast du das verinnerlicht. Und wenn du als Kleinkind, also zwischen 0 und 7, hat dein Gehirn sowieso funktioniert wie ein Schwamm. Du kommst ja mit nichts ganz naiv auf die Welt und erfährst nur das, was du aus deiner Umgebung, aus deiner näheren Umgebung mitbekommst. Du ahmst nach, du hast Eltern und Bezugspersonen, ganz enge Bezugspersonen. Du hörst natürlich hin, möchtest ja die Welt entdecken. Und wenn da eben solche Sätze viel gefallen sind, die in dir, also quasi wirklich wie durch so einen Filter reingefallen sind, auch das ist unterschiedlich. Bei jedem Kind funktioniert das anders. Aber wenn da halt einfach bei dir ein Satz reingefallen ist, der dann auch in dir quasi sich so abgespeichert hat, dass der in dir funktioniert, dass der in dir eben genau diese Überzeugung immer wieder gibt, dann hast du die mitgenommen in die Erwachsenenwelt. Und man kann auch beim Erwachsenen solch einen Glaubenssatz, der ja gar nicht deiner Wahrheit entspricht, sondern der Wahrheit von deinen Bezugspersonen, die dir das damals gesagt haben, die dir das übergestülpt haben, kannst du später transformieren und nach dem Wahrheitsgehalt fragen. Also deshalb, ne, so, du hast deine Brille, die kreiert wurde und durch die schaust du auf die Welt. Du hast deine festen Überzeugungen. Und wenn du irgendwann das Gefühl hast, ist diese Überzeugung überhaupt meine? Ist das genau das, was der Wahrheit entspricht? Oder ist das quasi nur meine Wahrheit, die ich angenommen habe, weil man mir das gesagt hat? Das ist der springende Punkt. Und ich selber habe festgestellt, dass viel von dem, was ich in mir getragen habe, gar nicht meine Wahrheit ist. Sondern ich habe das durch Erfahrungen, durch diese ganz schlimme Erfahrung auch für mich abgespeichert. Natürlich bin ich ein wertvoller Mensch. Natürlich bin ich ein Geschenk für diese Welt. Natürlich bekam auch ich immer wieder Rückmeldungen von Außenstehenden, was die an mir schätzen und lieben. Aber ich habe es denen nicht geglaubt, weil es nicht durch meine Brille sichtbar war und weil ich das an mir auch gar nicht sehen konnte, weil ich das unterdrückt hatte. Ich hatte das gar nicht zugelassen. Und deshalb ist es so wertvoll und so wichtig, wenn man mit der Intuition, mit dem Unterbewusstsein arbeitet, nennen wir das eben das innere Kind, wenn man da hinschaut, was ist gewesen in deiner Kindheit? Und das kann man tatsächlich in einer meditativen Haltung durch führende Fragen, kann man den Klienten oder den Menschen dir gegenüber nochmal in diese Situation führen oder in die Nähe der Situation, wo unter Umständen dieser Glaubenssatz entstanden ist. Und da stecken Gefühle, die wir unterdrückt haben. Diese Gefühle, die haben sich in uns tatsächlich abgespeichert. Und zwar nicht als energetische Schwingung, die weich und für uns schwingt, sondern wirklich oft als Klumpen, als Stein, als Druck, als, wir haben das ja auch oft so in den Schultern und im Nacken, wenn es da so verspannt ist. Auch so kann man sich das vorstellen. Da drin wirken unterdrückte Gefühle heute noch. Du trägst die mit dir rum in einem Rucksack, wenn man sich das so vorstellen mag, zum Beispiel. Und man kann die, wenn man dahin geht, wo die entstanden sind, durch bejahendes Fühlen, also in dieser meditativen Haltung, da entstehen einem Bilder, das Unterbewusstsein schickt uns Bilder und da können wir diese Gefühle nochmal fühlen. Und das ist wichtig, weil diese Gefühle, die wir damals unterdrückt haben, Gefühle sind ja immer wahr, Gefühle sind immer richtig. Gefühle möchten gefühlt werden, dafür sind sie da. Und sie möchten aber auch gesehen und wahrgenommen werden. Und wenn wir sie nur unterdrücken und nicht zulassen dürfen, weil das vom Außen her einfach nicht erlaubt war, wir nicht so sein durften, dann macht es Sinn, sie im späteren Leben dann einfach wirklich mal da sein zu lassen, zu fühlen, damit die dann zu einer weichen Schwingung, Energie werden können, die uns dann vielleicht dient, die wir dann wieder ganz anders nach außen bringen können. Und so schaffen wir das dann tatsächlich, unser Leben in eine, ja, in ein erfülltes Leben zu gestalten, in ein glückliches, ein Leben, in dem wir strahlen, und zwar von innen heraus, in dem wir die und der sind, die wir sein wollen. Und da, genau, treffe ich immer wieder auf Menschen, die genau das Ziel haben. Und das ist so wertvoll, das war auch mein Ziel, vielleicht auch deins.
Absolut, ja. Und du hast es gerade so schön beschrieben, was es verändert, wenn man Emotionen eben zulässt oder wenn man Gefühle zulässt, die man eben all die Jahre unterdrückt hat. Und ich möchte gerne nochmal auf Affirmationen kommen, weil ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die nutzen Affirmationen für sich und das ist auch sehr, sehr wertvoll, aber die halt, ne, vielleicht diesen Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug, um den mal zu nehmen und dann sich sagen, ah ja, ab jetzt sage ich mir einfach jeden Tag, ich bin gut genug. Kann das funktionieren, Manuela, wenn ich das einfach nur auf mentaler Ebene mir immer wieder so vorsage?
Nein, das kann nicht funktionieren.
Warum nicht?
Weil tatsächlich die Menschen, die diese Glaubenssätze abgespeichert haben, auch oft dieses Thema haben, dass sie sich selber nicht annehmen, dass sie sich selber nicht so akzeptieren, wie sie sind, aufgrund dieser Glaubenssätze. Und da gehört auch, um Affirmationen vertiefend wirklich in sich wirken zu lassen, gehört schon erstmal dazu, dass ich mich mag, dass ich mich so annehme, wie ich bin, dass ich eigentlich dann alles an mir schätze, dass ich mir bewusst mache, da kommt die Dankbarkeit wieder ins Spiel, dass ich mir bewusst mache, ohne diesen Körper kann ich gar nicht existieren. Deshalb bin ich dankbar, dass ich laufen kann. Ich bin dankbar für meine 5 Finger. Ich bin dankbar für meine Nase, für meine Augen, für meinen Mund. Ich kann sprechen, ich kann sehen, ich kann riechen. Ich habe alle 5 Sinne. Und selbst wenn du nicht alle hast oder wenn du auf irgendeine Art gehandicapt bist, das, was du hast, dafür kannst du trotzdem dankbar sein. Und über diese Dankbarkeit komme ich auch viel schneller ins Fühlen tatsächlich. Und das mache ich gerne. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, auch die ich an meine Klienten weitergebe, diese Spiegelübung. Vor einem Spiegel stehe und mich wirklich von Herzen gerne anschaue. Auch das braucht Zeit. Es hat auch bei mir wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich diesen Blick dann echt standhalten konnte und auch ein Gefühl entwickelt habe, was wirklich vergleichbar ist mit Liebe. Durchaus. Nicht nur vergleichbar, es war dann Liebe. Dass ich in den Spiegel schauen konnte und sage, hey, du bist echt in Ordnung oder du bist gut so, wie du bist oder du bist ein wundervoller Mensch. Ich mag dich so, wie du bist. So waren meine Anfangsgespräche. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wahrscheinlich schon. Da hat ständig, also bei den ersten paar Malen, ich glaube die ersten 2 Wochen, hat ständig eine Stimme in meinem Ohr gesagt, bist du bescheuert? Was machst du denn hier? Was soll das denn jetzt? Hä? Geht's dir doch gut? Also, ne, so, egal welche Sätze einem da einfallen, aber das ging natürlich ständig so, das im Kopf hin und her. Aber irgendwann weicht das. Und wenn du dann in der Lage bist, das dir so zu sagen, mit auch einer Stimme, die dir zugetan ist, mit einer Zuwendung, die dir zugewandt ist, dann kommst du ins Fühlen. Und dann kannst du Affirmationen tatsächlich gewinnbringend für dich einsetzen, indem du dann sagst, ich bin dankbar für meine Familie oder ich freue mich jeden Morgen, dass ich aufstehen kann. Dann wirkt das ganz anders auf dein Unterbewusstsein. Ich bin dankbar, dass die Sonne scheint. Mir fallen da jeden Tag andere Dinge ein, für die ich dankbar sein kann. Und damit du, wenn du das machen möchtest, dir da draußen, damit du das für dich gewinnbringend einsetzen kannst, fang an, das aufzuschreiben und wiederhole es immer wieder vorm Spiegel, bis du diese sanfte, zarte, dir zugewandte Stimme entwickelst, die nicht mehr diese Härte hat, mit der du sonst vielleicht diesen inneren Kritiker immer hörst. Und erst dann wird es funktionieren. Ich hoffe, du kannst mir da recht geben, Christine. Du musst diese Affirmationen fühlen können.
Absolut. Das ist nämlich der große Unterschied und weshalb das eben auch nicht funktioniert, sich auf mentaler Ebene immer nur das Gegenteil von dem zu erzählen, was man bisher geglaubt hat. Umso wichtiger aber auch zu sagen, man hat jemanden an seiner Seite, der einen da begleitet durch diesen Prozess, weil das klingt jetzt so toll, ne? Ich lasse jetzt mal so Gefühle zu und dann verändert sich alles. Gerade auch diese, ich sag mal, unangenehmen Gefühle, die wir so lange weggedrückt haben, die lassen wir nicht einfach zu, sondern dann ist es so wertvoll, eine Begleitung an seiner Seite zu haben. Und liebe Manuela, wenn man gern mehr von dir und deiner Arbeit erfahren möchte, wo kann man sich da am besten informieren?
Ich habe eine Website, manuela-ortmann.com, also einfach über meinen Namen suchen. Da findet man schon viele Hilfestellungen, kann aber vor allem auch ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen, dass man sich einfach mal kennenlernt, dass man auf einer Ebene mal sprechen kann und damit ich einfach auch einschätzen kann, um was es genau bei dir geht. Vielleicht kann ich dir im ersten Gespräch auch schon den einen oder anderen Impuls mitgeben, der dir hilft, oder wir finden einen Weg, wie wir zusammenarbeiten können.
Die Website ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt und alle anderen Kanäle, wo man mehr von Manuela und ihrer Arbeit erfahren kann, die sind auch da verlinkt. Liebe Manuela, ich danke dir sehr für diesen Deep Dive, den wir heute hatten und was du alles von dir und deinen Erfahrungen geteilt hast. Und ich mache am Ende immer so eine kurze Fragerunde noch, so abschließend für das Gespräch. Und was ich auch immer sehr, sehr spannend finde, passend zum Namen von meinem Podcast natürlich, was ist denn die bedeutsame Entscheidung, die du auf Basis deiner Intuition getroffen hast?
Da musste ich gar nicht lange überlegen, Christine, sondern tatsächlich die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, und zwar intuitiv, war nach langer Zeit. Also ich habe lange, weil ja die Glaubenssätze auch bei mir gewirkt haben, lange gezögert, aber mich jetzt quasi wirklich auf die Reise zu begeben zu mir selbst und jetzt als Coach, als dein Begleiter, also quasi die Entscheidung, mich selbstständig zu machen und für Menschen da zu sein, indem ich sie begleite. Das war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, nicht mehr angestellt zu sein, sondern wirklich mich frei dafür entscheiden zu können, wen begleite ich und wie begleite ich dich. Und ich begleite dich einfach von Herzen gerne mit meiner ganzen Herzensliebe, die ich einfach ja, für jeden Menschen empfinde, der da draußen was für sich verändern möchte.
So wertvoll und so gut bist du, dass du auf diese Intuition gehört hast in diesem Punkt, Manuela. Absolut wertvoll. Hast du denn Buchempfehlungen mitgebracht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
Natürlich habe ich das mitgebracht und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon gehört hat. Es gibt ein 6-Minuten-Tagebuch von einem Dominik Spence, heißt der. Und dieses, ah, man kann es sogar sehen, genau, gibt es in verschiedenen Ausführungen und Varianten. Ich fand es am Anfang in meiner Reise so wertvoll, mir Gedanken aufzuschreiben. Und ich bin der Meinung, dass dir das da draußen auch helfen kann. Deshalb habe ich jetzt mal ein Reflexionstagebuch mitgebracht. Aber Bücher, die ich gerne lese, sind zum Beispiel, ich mag Lars Ament unheimlich gern als Autor, genau. Das letzte, was ich gelesen habe, war Rock Your Life, wo er mit Rudolf Schenker, und Rudolf Schenker ist der Leadsänger von Scorpions. auch eine Riesenreise hinter sich hat, und die beschreibt er in diesem Buch. Für mich ganz fantastisch, weil ich mich in vielem wiedergefunden habe. Und der hat einfach immer auf seine Intuition gehört. Also die war bei ihm nie verschüttet. Und wen ich auch noch liebe, ist Melanie Picknitter. Das ist eine Selbstliebetrainerin aus Österreich. Die hat die Honigperlen, heißt der ihre Seite, genau. Ganz fantastisch. Und dann haben wir beide, das vierte Buch, ich hoffe, das ist okay, sprengt nicht den Rahmen. Wir beide haben eine Kollegin oder eine also waren unsere Ausbildung dabei, eine ganz liebe Freundin, die heißt Martina Adler, und die hat ein Buch geschrieben, das ich jetzt gerade nicht da habe, weil ich das ständig verleihe, weil ich da so begeistert bin, dass ich das auch tatsächlich meinen Coaches manchmal mitgebe oder halt als Empfehlung rausgebe. Das heißt Zweifellos du. Und dieses Buch hat mich abgeholt und kann auch dich abholen, wenn es um den inneren Kritiker geht. Und sie beschreibt das so witzig, charmant, aber einfach auch auf eine Art und Weise. Ich habe das in 2 Tagen durchgelesen. Ich konnte also nicht mehr aus der Hand legen, weil ich wissen musste, wie geht's weiter, ne, mit Luisa. Und insofern, genau, das wären meine Buchempfehlungen.
Sehr, sehr wertvolle Buchempfehlungen. Und tatsächlich, die liebe Martina, die wurde schon öfter hier empfohlen im Podcast. Ja, weil es ist auch wirklich ein wundervolles Buch und es muss man unbedingt gelesen haben, weil es eben nicht nur ein Roman ist, sondern es gibt auch wirklich sehr, sehr viele Impulse, die man auf sich selbst anwenden kann, wo man sich selbst mal die Frage stellt, wie ist denn eigentlich mein innerer Kritiker so drauf? Was mal erzählt der mir denn den ganzen Tag für einen Quatsch? Sehr, sehr schöne Empfehlungen. Dankeschön, liebe Manuela. Und zum Abschluss so für dieses Gespräch, was ist so deine Herzensbotschaft, was du gern rausgeben möchtest an die Zuhörer, Zuhörerinnen?
Ja, das, was ich gelernt habe, auch auf meinem Weg. Ich bin ja auch Speakerin und ich habe eine Keynote, in der ich das immer wieder sage, weil mir das so wertvoll ist. Und das ist meine Botschaft an dich heute. Sorge erst gut für dich, bevor du dann im Leben anderer den Unterschied machst.
Eine sehr, sehr wertvolle Botschaft. Und ich bin so dankbar, Manuela, weil du machst einen unglaublichen Unterschied im Leben aller, also in meinem Leben auf jeden Fall. Und ich weiß auch im Leben der Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die dich umgeben. Und ich wünsche dir für deinen Weg alles, alles Liebe und Gute und mögen sich all deine Wünsche erfüllen und du mit deinem Sein die Welt ein Stück heller machen.
Ganz arg lieb. Liebe Christine, ich danke dir von Herzen für dich und aber auch für dein Sein und für diese wunderbaren Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Abonniere sehr gern den Podcast Intuitionsgeflüster in der Podcast-App deines Vertrauens, um regelmäßig wertvolle Impulse für deine persönliche Weiterentwicklung zu erhalten. Bis zur nächsten Folge. Go with the flow. Alles Liebe, deine Christine.